Natürlich, das ist ein großer Pluspunkt. Alleine die Möglichkeit, komplett Einfluss darauf zu haben, wie das wahrgenommen wird.
Ich meine, es war immer schon so, dass man, wenn man, ne, wenn man sein Zeug loswerden will, man muss den Leuten auf den Sack gehen.
Ich habe ein Bild davon, wie es funktioniert, aber wissen tue ich das nicht.
Ich auch nicht.
Das ist Querz.
Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Querz, die Literaturgarage. Mein Name ist Henk Zerbolesch.
Mein Name ist Jörg Dinkel-Derli. Einen schönen guten Tag.
Hallo. Heute mit einer Special Edition Folge.
Ja.
Arbeitstitel ist Verlage. Was sie tun und warum nicht?
Da sind wir direkt bei einer wunderbaren Grundlage. Heute am Aufnahmedatum, dürfen wir nicht sagen, weil es ist ja live. Heute hier am 6. Mai. 5 Tage nach Release von
Morbus Lehm Räuberhörbuch Teil 1.
Genau.
Ja, erste Querzproduktion.
Richtig.
Was haben wir bis jetzt gelernt?
Ja, ganz wesentlich, für alle, die es nicht wissen, ist ja, das ganze Ding kommt aus dir heraus.
Ja, na, nicht nur aus mir heraus. Da waren natürlich auch Leute drumherum, die da mitgewirkt haben. Das ist immer so ein bisschen komisch dann zu sagen, das ist eine Ein-Mann-Maschine, so wie der David das gesagt hat, der David Becher, das ist so eine Ein-Mann-Armee, das stimmt nicht. So, das halt nicht.
Ich habe das ja neulich, als ich da das Ding beworben habe, da hatte ich das ja extra so geschrieben, ne?
Ja.
Aus deinem Kopf, aus deiner Tastatur und aus deinen Stimmbändern. Also du hast das Ding halt geschrieben und eingesprochen und über viele Stunden.
Ja.
Und ja, eben quasi alleine. Und das ist ja so ein Querzthema, so ein großes Querzthema. Wie viele Leute braucht man denn? Braucht man überhaupt Leute? Oder macht man am besten immer alles selber? Geht das?
Also was ich gelernt habe, ist bei aller ungern aus der Händegeberei, du brauchst Leute, also ohne Leute bist du am Arsch. So, das fängt bei ganz banalen Sachen an. Ich bleibe jetzt bei dem Beispiel Morbus Leben. Wenn du keine Regie hast, keinen, der das aufnimmt, während du sprichst und der überprüft, ob das richtig gut gepegelt ist, ob du Wörter genuschelt hast. Wenn du keine Instanz hast, die das kontrolliert, wird es nur halb geil.
Ja.
So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, für dieses Hörbuch, man braucht einen, also ich brauchte einen Mastering-Ingenieur. Einen, dem ich das an einem bestimmten Punkt geben konnte und sagen konnte, hier, bis hierhin reicht meine Kompetenz.
Ja.
Bitte mach doch mal fett jetzt. Sonst ist es so eine Soundcloud-Eigenproduktion.
Aber?
Und dann ist es erstmal, dann ist es nur fertig. Dann ist es noch nicht irgendwie unter die Leute gebracht, dann ist nur fertig.
Ja, aber die 2 oder 3 Leute, die dann letztendlich da in diese Richtung gehen, mitgearbeitet haben, die haben ja eigene Ideen noch eingebracht. Aber was ich sagen will, du hast ja irgendwie, du hast ja das Ruder nicht aus der Hand gegeben, das meine ich.
Okay,
ja. Yeah. Und darum geht es ja bei Querz im Sinne von, wenn ich sage, das machen wir selber,
dann gibt
man halt eben natürlich Kompetenzen ab. Oh, Quatsch, man hat die nicht.
Yeah.
Und gibt was ab an die, die sie haben. Und es bleibt aber, die Kontrolle bleibt ja ist in dem Fall bei dir geblieben.
Ja.
So, alles, was jetzt zu hören ist, ist so, wie du das vorgesehen hattest.
Fast, ja.
Weitestgehend.
Ja. So. Was natürlich auch ein Punkt ist, und da sind wir wieder bei dem, was du gerade sagtest, es ist jetzt so geworden, wie es geworden ist, nicht, weil das die 100% sind, die ich haben wollen würde,
ja,
sondern weil das die 100% sind, die ich leisten kann mit dem, was ich kann.
Ja.
So. Ich habe das, glaube ich, schon mal woanders gesagt. Theoretisch hätte Morbus Leben ein Hörspiel sein müssen.
Tja, jetzt bist du nach Monaten.
Nee, das wusste ich schon ziemlich zu Anfang.
Ja.
Aber dieses Hörbuch ist für mich insofern ein Kompromiss, als das die Nummer ist, die ich leisten kann.
Ja.
So, es gibt keine Schauspieler, ich kann sie nicht bezahlen. Es gibt keinen Typ, der ein Hörspiel so in dieser epischen Länge so abmischen kann, dass es fett klingt. Das ist einfach unverhältnismäßige Arbeit, wäre das dann. Und dann gibt es halt auch keinen Mucker, der das irgendwie fett machen kann. Deswegen eine Stufe zurück. Dann machen wir es auf dem Level bitte so fett wie geht.
Ja.
Das hat funktioniert. Trotzdem ist das ein Kompromiss aufgrund mangelnder Kompetenzen.
Ja. Jetzt hast du ja auch, wir haben ja viel über Morbus Leben gesprochen, hast ja auch gesagt, ist auf jeden Fall jetzt allemal besser, als wenn das jetzt irgendwie ein Buch gewesen wäre.
Ja, total.
So,
ja.
Die Geschichte an sich. Ne? Und jetzt haben wir ja mit Querz irgendwie noch einiges vor und gucken ja nach vorne.
Ja.
Und jetzt ist ja die Überlegung, was macht man jetzt da mit diesen Erkenntnissen, ne, die man oder die du vor allem jetzt da hast mit Morbus Leben.
Ja, also so weit vor würde ich gar nicht gucken. Ich würde erstmal gucken, das ist ja jetzt raus, Teil 1,
ja.
Aber das ist ja noch nicht durch. Das ist nämlich der Fehler, den ich bis jetzt immer gemacht habe, dass ich an dem Punkt einfach wieder was anderes angefangen habe. So, jetzt ist draußen, bitteschön, zack. Aber das Ding ist ja, das ist ja nur die halbe Arbeit, weil woher sollen die Leute wissen, dass da was gibt? Weil Audible oder Apple Music oder Spotify geht ja jetzt nicht hin und bewirbt deinen Scheiß, weil wer bist du?
Mhm. Ne?
Man muss das irgendwie unter die Leute bringen. So, das ist ein Punkt, der nicht einfach ist. Ich habe das gemerkt in dieser Promo-Nummer zu dem ersten Teil jetzt. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, es gibt zwei Möglichkeiten, darauf aufmerksam zu machen. A, du bist laut oder B, du nervst. Laut, meine ich laut im Sinne von provokativ. Das generiert halt immer Aufmerksamkeit. Ist schon mein Ding, aber nicht in dieser Art provokativ, dass das so Wellen schlagen würde. Darum nervig. Aber nervig heißt auch, du nervst nicht nur die Leute, sondern dich selber auch, weißt du?
Ja.
Das ist halt schwierig. So, und da, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich anfange, mich selber zu nerven.
Ja, und du bist an dem Punkt, da haben wir ja auch hier in der Literaturgarage immer mal drüber gesprochen, dass du bei Raw damals eben an dem Punkt dann auch gesagt hast, so alles getan, jetzt mache ich was Neues.
Ja.
Jetzt hast du aber bei Morbus Leben noch ein bisschen was vor dir.
Mhm.
Wäre natürlich jetzt denkbar schlecht abzubiegen.
Ja, voll. So. Das Ding ist nur, ich habe noch keinen, ich habe ja keinen Fahrplan, noch keinen, weißt du, so generell nicht, wie das funktioniert. Das ist alles so ein Trial and Error. Und das, was ich bis jetzt gemacht habe, war ein großes Vorbild Moses Pelhams Promo-Nummer zu seinem letzten Album. Der hatte nämlich genau diese Kiste mit diesen Teasern, dass der immer Teaser rausgeballert hat, bis sogar ich als Fanboy irgendwann gesagt habe, Digga, nerv mich nicht, jetzt hör mal die Scheiße auf, tu das weg, ich kann es nicht mehr sehen. So. Und dann kam es raus, aber dann war das so abgeliefert, dass das völlig in Ordnung war, was der da vorher gemacht hat. Und jetzt, zwischendurch, haut der immer noch diese Teaser, so alle Fotzlangen so mal raus, nicht mit dieser Intensität, aber doch so oft genug, dass ich anfange zu schmunzeln und okay, alles klar, und mir das wieder reinziehe. So, also wenn du das so hinkriegst, dann hast du natürlich gewonnen.
Jetzt müsste man natürlich, du kennst ihn ja nicht persönlich, jetzt müsste man natürlich mal wissen, ob das funktioniert, ne? Oder ob das jetzt nur so wirkt, dass das funktioniert.
Was meinst du? Dass es nervig ist oder was?
Nee, ob sich das niederschlägt, also ob der damit Erfolg hat.
Ich denke schon. Man kann das ja an diesen, alleine woran man das erkennt, sind die YouTube-Klicks. Jetzt ist der aber auch nicht, ich kann mich schlecht mit dem vergleichen, weil der ist ja seit, keine Ahnung, 30 Jahren etabliert, also der macht das ja auch schon seit ein paar Tagen,
ja.
Ich nicht.
Aber es gibt ja auch in dem Bereich oder auf dem Level gibt es ja Unterschiede. Habe ich jetzt irgendwie, mache ich jetzt so eine Nummer, wie du gerade beschrieben hast, und das geht richtig durch die Decke, oder halt so, ja, okay. Da gibt es ja auch riesen Unterschiede, ne? Also wie erfolgreich das dann letztendlich ist.
Ja. Also was ich da auch von ihm auch gelernt habe, ist, ich lerne das gerade noch, es ist okay zu nerven. A, wenn du ablieferst, weil sonst bist du nur der Typ, der immer genervt hat.
Ja.
und das ist halt wirklich, das ist so ein Grundding, ne? Das, was du tust, muss halt wirklich qualitativ so gut sein, dass es, wenn es dann gehört wird, auch wenn ich okay ist.
Ja.
So, dass das dann wieder das aufhebt. Und zum anderen, dass es auch, habe ich die Nummer mit diesem Merch auch von ihm. Ne? Das ist, es gibt, er sagte, oder jemand sagte da aus diesem Umfeld, es gibt diese drei Säulen in der Musik. Das ist Verlag, Vertrieb und Merchandise.
Mhm.
Und das ist völlig okay, wenn du für das, was du hast, zum Beispiel auch Merch machst, weil A, verdienst du da auch Geld mit und natürlich will ich damit auch Geld verdienen, zumindest so viel, dass es zumindest irgendwie Plan ist.
Ja.
Ne? Und B, ist es halt ein Werbeträger. Also wenn Leute damit, wenn Leute mit deinem Cover durch die Gegend laufen, ist es ein Werbeträger.
Ja, jetzt guck mal, was du gerade gesagt hast, ne? Verlag, Vertrieb, Merchandise. Ja. So, jetzt übertrag das mal auf die Literatur. Gibt es da genauso? Also jetzt nicht so wie in der Musik, kannst du das nicht irgendwie direkt gleichsetzen, aber gibt's natürlich.
Ja.
Wissen wir, wie das geht? Wie das funktioniert?
Ich habe ein Bild davon, wie es funktioniert, aber wissen tue ich das nicht.
Ich auch nicht.
Ich bin halt kein Unternehmer und ich habe festgestellt, dass immer, wenn ich mit den Leuten, die das wissen, darüber reden will, so anfange, dass dann schnell die Tür zugeht. In dem Sinne, als dass das niemand mit dir teilen will. Mhm. Was natürlich auch verständlich ist. Klar, ich bin ja ein Wirtschaftsunternehmen als Verlag und will Geld verdienen. Und dann gebe ich den Leuten natürlich nicht Tipps, wie sie es am besten selber machen können.
Ich habe neulich zufällig so einen Fernsehbeitrag gesehen über so einen Ruheständler, der sein halbes Leben da in Köln bei Kiwi in dem Verlag gearbeitet hat, Kiepenheuer & Witsch. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, was der gemacht hat, ob der Lektor war oder im Vertrieb, keine Ahnung. Die haben da diese Fernsehbilder gezeigt aus dem Inneren dieses Riesenverlages. Und das ist natürlich ernüchternd, das weiß man auch. Das ist jetzt irgendwie, muss man gar nicht romantisieren. Das sind lange Bürogänge und rechts und links Büros und da sind Leute, die denen rauchen die Köpfe, weil die da ganz viel arbeiten. Ich frage mich halt immer, erstens, was an welchen Stellen so entschieden wird, auch vor dem Hintergrund, wen will man denn pushen und wer kommt irgendwie nur in die Verlagsübersicht, in das Verlagsprogramm. Aber das, was du gerade hattest, diese speziellen Bereiche und Erfahrungen, die die Leute natürlich nicht abgeben wollen, ne? So, wie viel ist davon sinnvoll, wenn man da als Autor aufschlägt? Also wie viel gibt man da eigentlich, wenn man da den Vertrag unterschrieben hat, gibt man da alles aus der Hand? Wir haben da schon mal drüber gesprochen, hier so in der Drehbuchbranche, da ist das halt wirklich so, wenn du da einmal unterschrieben hast,
sind alle
Nutzungsrechte dann hast du deine Seele verkauft, dann ist alles weg. So, ne? Und jetzt bei einem Buchverlag, so, ist dann alles weg? So, wie viel kann man da noch mit einem Lektor besprechen? Und will man das überhaupt? Will man wirklich sagen, hier ist mein Exposé, ja, schreib mal, hier ist mein Manuskript, ja, ist gut, unterschreib mal jetzt hier und wir machen schon. Will man das überhaupt?
Ich glaube, das ist von Typ zu Typ unterschiedlich. Ich will das überhaupt nicht. Also, das ist der Grund, warum...
Also bis hin zum, das habe ich halt auch im Kollegenkreis schon miterlebt, bis hin zum Buchcover, ja, das Ding kommt auf den Markt und der oder die schlägt wirklich die Hände über den Kopf und sagt, das ist mein Buch, das wird so aussehen. Ja. Ne? Also so bis dahin, wo du irgendwie sagst, ey, das bin nicht ich.
Ja. Also ich weiß, dass im regulären, im großen Verlagswesen hast du als Autor, wenn du jetzt kein großer Bestseller-Autor bist, überhaupt keinen Einfluss auf das Cover.
Ja,
gar nicht. Ja. Dann, das liegt irgendwann da, das Paket kommt irgendwann, du machst auf und entweder sagst du ja, okay, oder du bist am Boden zerstört. Du hast keinen Einfluss drauf.
Ja.
Du wirst auch nicht gefragt. Das ist so und dann ist fertig.
Ja, eben. Das ist doch schon, ich meine, da fängt es doch schon an, bitter zu werden.
Ja, aber wenn du in so einer großen Verlagsmaschine arbeitest, das ist ja wie gesagt ein Wirtschaftsunternehmen, die machen das ja auch nicht aus Jux und Dollerei oder weil die meinen, der Typ nervt, deswegen kriegt er jetzt ein scheiß Cover, sondern die wissen halt am besten, was sich am besten wo verkauft.
Ja.
So, denn das ist ganz plumpe Marktwirtschaft in dem Fall.
Aber will man das? Das ist halt die Frage. Das muss natürlich jeder für sich selber wissen, ne? So, ob man da Bock drauf hat oder ob man nicht irgendwie sagt, okay, ich will da jetzt dieses Baby auf die Welt bringen und möchte den Einfluss da nicht verlieren. Ich möchte, dass das Buch so und so aussieht und da nichts aus der Hand zu geben. So. Und das ist ja jetzt eben nicht nur bei einem Buch als Produkt, sondern eben bei allem, was man da tut in der Kunst.
Yeah.
So wie das jetzt eben bei dir mit Morbus Leben ist. Ne? Also das alles, was du da selber geradezu siehst, ist ja nichts Überraschendes. Das kommt alles von dir. So.
ja, okay, das stimmt. Aber natürlich, das ist ein großer Pluspunkt. Alleine die Möglichkeit, komplett Einfluss darauf zu haben, wie das wahrgenommen wird.
Ja.
A, wie das wahrgenommen wird, B, wie das klingt.
Ja.
C, bringt mich das zu der Schwierigkeit, dass es einfach Aspekte gibt, von denen ich überhaupt keinen blassen Schimmer habe. So,
ja,
ne, wie jetzt an dem Punkt. Jetzt ist da, jetzt kommen Rezensionen, alles cool, dies, das. Was mache ich denn jetzt?
Mhm.
Also wenn ich nicht will, dass das einfach verpufft, so,
ja,
dass das weg ist und das nächste und dann wieder derselbe Bums von vorne und jedes Mal wird so kleine,
von
bisschen
vorne,
größer.
Richtig, absolut. Letztendlich musst du dann die Sachen, die da irgendwie drüber geäußert werden, geschrieben werden, die musst du halt wieder, da musst du wieder ein Päckchen packen und das musst du wieder rumschicken.
Ja.
Das ist dann halt irgendwie die nächste Stufe. Aha, guck mal hier, das haben schon 12 Leute irgendwie rezensiert.
Ist das der Weg? Also geht das so?
Ja. Weil sonst biegst du ja wieder ab. Weil diesen Schritt macht ja für dich keiner.
Ja. Yeah.
Und das kenne ich halt von früher noch aus der Redaktionsarbeit. Ne? Das halt irgendwie genau so. Dann 3 Jahre später sind auf einmal Leute wieder aufgepoppt. Die hatte man in den 3 Jahren auch nicht auf dem Schirm, aber die haben in der Zeit fleißig gesammelt, völlig zu Recht, und haben das auch gut gemacht und lagen auf einmal wieder mit einem ganz anderen Brocken auf dem Tisch als vor 3 Jahren. So, ah ja, stimmt, den oder die gab es ja mal. Guck mal hier.
So funktioniert. Okay, dann meinst du, dass man zum Beispiel, um jetzt bei dem Beispiel Morbus Leben zu bleiben, dass man mit Besprechungen von Raw für neue Besprechungen von Morbus Leben
auch wird? Natürlich, auch. Aber du kannst natürlich auch, jetzt gerade bei Morbus Leben, Streaming,
ja,
du kannst halt irgendwie auch sagen, okay, das haben jetzt so und so viele Leute gehört und die haben das irgendwie ganz gut besprochen und dann baust du da wieder ein Päckchen raus und schickst es halt wieder rum, auch an andere, die es noch nicht hatten.
Ja.
So, und die sehen dann irgendwie, aha, erstens, das Ding gibt es und es haben sich Leute angehört und es ist anscheinend ganz gut, das höre ich mir jetzt auch mal an.
Ja.
So, und dann, nur dann besteht ja die Chance, dass das wächst.
Und ich glaube, an dem Punkt ist gut, wenn man Mitstreiter hat,
ja,
weil ich habe das gemerkt, ich bin großer Ivar Leon Menger-Fan. Ivar Leon Menger, Hörspielproduzent, Autor, Grafiker. Und mit dem hatte ich Kontakt wegen Rezensionsmöglichkeiten, was es so gibt. Man kennt sich vom Vollplayback-Theater und so. Und ich habe dem dann das fertige Ding geschickt. So den Link hier, Spotify, zieh doch mal rein. Nicht zur Selbstbeweihräucherung, sondern als einfach auch als Bewerbung für alles. Ne? Der hat halt auch überall seine Finger. Und das war schon, da habe ich mich schon nuttig, da habe ich mich wirklich gefühlt wie so ein Bittsteller. Und generell ist das auch oft so bei Rezensionsanfragen, dass das immer so ein bisschen, das müsste jemand anders machen.
Ja, ja.
So, nicht weil ich will, dass da Personal da ist, sondern einfach, weil ich mich damit oft nicht wohlfühle.
Ja, das ist wahrscheinlich
so,
auch
das ist eine Hemmschwelle,
besser. Ja, das ist wahrscheinlich auch wirklich besser, wenn das jemand macht. So. Der macht das dann vielleicht auch viel, viel nüchterner, nüchterner sowieso. Viel, viel nüchterner, ja, sachlicher und natürlich ohne große Emotionen, das ist doch klar.
Ja.
So, natürlich kann man auch immer Zeug von jemand anderem oder jemand anderen generell besser verkaufen, besser bewerben als sich selbst. Ich meine, das können die wenigsten können sich selber gut verkaufen.
Musst du das dann eigentlich machen?
Eigentlich muss ich das dann machen, ja. Aber ich habe ja zum Beispiel auch für Morbus Leben da diesen ich nenne es mal,
Pressetext
geschrieben.
Ja, Klappentext.
Das ist ja dann nochmal so ein etwas anderer Blick von außen halt. Auch wenn ich da sehr nah dran war und das so ein klein wenig mit
das
begleitet.
Mit der Sache auf jeden Fall, auf dieses Ding, das hätte ich so nicht hingekriegt.
Ja,
das ist auf jeden Fall, das ist genau das, was ich meine, dass man dafür sich irgendwie ergänzen muss.
Genau.
Ja.
Genau. Ja.
Der große Vorteil bei Morbus Leben ist halt der, dass ich im Gegensatz zu Raw jetzt nicht einfach aufhören kann, weil, wie gesagt, Teil 1.
Ja.
Und die Spanne ist, ich habe überlegt, wie lang die Spanne zwischen den einzelnen Teilen sein muss. Das war irgendwas zwischen eine Woche, 2 Wochen oder einem Monat.
Mhm.
Eine Woche ist, glaube ich, war irgendwie zu krass, das ging zu schnell.
Mhm.
2 Wochen, da war ich mir sehr uneinig, ob ich lieber 2 Wochen machen soll oder einen Monat, aber der Sprung nach 3 Wochen stand irgendwie gar nicht zur Diskussion. Also entweder 2 Wochen oder einmal im Monat.
Mhm.
Und ich habe einmal im Monat gemacht, dass man auch die Möglichkeit hat, was Promo angeht, kurz zu pausieren. Um den Leuten nicht so auf den Sack zu gehen, dass es
dann wieder umso mehr.
Genau. Und irgendwann kippt das halt. Weißt du?
So, dann, ja, ist so auf jeden Fall.
Dann, das habe ich dann natürlich auch gemerkt, so die letzten Wochen, dass ich schon beim Posten der Trailer irgendwann das Gefühl hatte, So. Aber das Ding ist halt auch, wenn man denjenigen, mich jetzt in dem Fall, nicht richtig auf dem Radar hat, dann ploppt das nicht jeden Tag bei dir auf. Ne? Du siehst das, weil wir arg in Kommunikation stehen, deswegen weiß dieser Algorithmus das, ja, haut dir das immer raus. Ja, ja. Aber ansonsten, es gibt zum Beispiel Leute, denen folge ich, die, wenn ich da nicht, die sehe ich nicht jeden Tag.
Ja.
Die tauchen alle paar Tage irgendwie mal auf, wenn ich durchgescrollt habe. Ja. So, ne? Und deswegen ist es halt auch wichtig, das durchzuziehen. Auch wenn man selber, wenn ich selber das Gefühl habe, Digga, das nervt.
Absolut. So. Ja. Also mir entgeht natürlich da nichts, weil ich halt irgendwie, sobald du da eine Story werde ich informiert? Nee, ich werde gar nicht informiert, aber ich sehe das halt. Ich gucke ja auch alle Nase lang da irgendwie drauf.
Ja.
Und dann klicke ich die an, dann gucke ich mir das an und das ist natürlich dann letztendlich der Algorithmus, der dann immer direkt, sobald was da ist von dir, zack, habe ich das direkt auf dem Schirm.
Ja.
Viele andere auch. Ne? Und wenn ich das nicht jedes Mal mir angucken würde, diese Story, oder erst in der 24. Stunde, dann wird das natürlich anders errechnet.
Ja. Ja,
klar. Das heißt, du nervst die Leute unterschiedlich.
Auf einem unterschiedlichen Level.
Ja.
So, die Frage ist jetzt natürlich, wie, wenn man jetzt nach vorne guckt in dem Fall, wie macht man das mit den anderen drei Dingern, um diesen Wirkungskreis zu vergrößern? Nicht unter dem Gedanken, dass man jetzt irgendwie Fame abgreifen will, sondern mir geht es darum, das, was ich da gemacht habe, von dem ich der Meinung bin, dass es richtig geiler Scheiß ist, dass das so viele Leute wie möglich mitkriegen, von denen ich glaube, dass es denen gefallen könnte. Das ist der Punkt.
Mhm.
Ne? Also mir geht es nicht darum, die Eier auf den Tisch zu legen. Das auch, aber du weißt, was ich meine.
Mhm.
So, wie kriegt man das jetzt hin, ohne dass es nervt? Ohne dass man jetzt den 25. Trailer rausballert, wo jemand nicht das ist, sondern das.
Also ich finde ja bis zu dem Punkt aktuell hast du ja erstmal alles richtig gemacht, würde ich sagen. Also den Verlag in Anführungszeichen,
ja.
So das Ding ist da. Vertrieb hast du dich irgendwie frühzeitig, hast du frühzeitig auf den Weg gebracht, jetzt erstmal so da unterzukommen und die wichtigsten Plattformen und so.
Ja.
Und eben ein dritter Punkt mit diesem Merchandise ist ja jetzt irgendwie lustige T-Shirts und Tassen und so.
Yeah.
Jetzt an dem Punkt, was macht man jetzt damit?
Genau.
Ne? Was treibe ich denn jetzt voran und wie?
Also das ist jetzt Labor, für mich ist das Labor.
Das ist schwerste
Labor und Pioniersarbeit. Ich habe keine Ahnung, was machen wir jetzt? Also es gibt die Möglichkeit, das einfach so, wenn man die Möglichkeiten durchspielt, du machst jetzt einfach weiter. So, mach ich nicht, weil das nervt. Ich habe noch so ein bisschen was und das überspitze ich auch gerne noch ein bisschen, aber dann ist auch erstmal Break, weil sonst nervt es halt einfach. Aber was dann?
Ja, das ist ja der Punkt. Also,
fängst du den ganzen Bums wieder von vorne an, wo man dann würde ich ja auch denken, also wenn ich jetzt Rezipient bin, okay,
ist er wieder.
Ui. Dreht er jetzt wieder diese
Drrrr. Auch das kenne ich noch aus meiner Redaktionsarbeit.
Ich möchte das nicht.
Ne? Wenn, also dieses, oh, da ist er ja wieder, oder?
Geil wäre, wenn dann der Gedanke kommt, wenn das jemand sieht und dann denkt, ach krass, was passiert denn diesmal? Jetzt bin ich aber gespannt. Weißt du?
Da ja, aber dann muss eben was anderes
passieren. Genau, da will ich hin und nicht dieses, oh nee, boah, bitte.
Ja, ja, klar. Also aber wenn du bei Null wieder, also ne, mit dem gleichen Ding bei Null wieder das nochmal durchspielst, da hat dann keiner mehr Bock drauf. Ne? Also das wird dann auch, glaube ich, nicht noch mehr generieren oder dass sich dann auch irgendwas potenziert. Ne? Aber
heißt das, man macht theoretisch einen Cut und fängt was anderes komplett neu an. Das muss aber doch genau auch in die Kerbe hauen, weil sonst ist es ja nicht richtig.
Genau, das muss danach, also irgendwann ist das erstmal abgeschlossen.
Ja.
Also da kannst du nicht wieder anfangen, den Leuten jetzt auf den Keks zu gehen, damit zu nerven. In Hand. So. Das heißt, du machst was Neues, also du machst schon weiter mit was Neuem, mit einem neuen Produkt in Anführungszeichen.
Yeah.
Und ziehst das dann halt auch durch. Und dann, wenn was Neues da ist, dann kannst du auch mit dem alten Scheiß wiederkommen. Dann kannst du, ach übrigens, Ne? So, außerdem, ne, Vorgänger war hier Morbus Leben, dann kannst du das wieder aufrollen. Und das war zum Beispiel auch, weil wir ja immer auch gerne über die Musik reden oder über das Musikbusiness oder so, ne? Das war auch immer schon so. Dann ist irgendwie das neue Ding rausgekommen und dann wird das alte nochmal mitbeworben. Vielleicht verschleudert, ein bisschen günstiger oder so, ne? Aber das ist ja das Prinzip.
Ja.
Ne? Backkatalog, wie man so früher schon
sagt. Ah, okay, ich verstehe, was du meinst. Das waren diese 5,99 CDs, die vorne am
Zum
Tisch
Beispiel.
Waren. Die ganzen Roses, so. Use Your Illusion 1 und 2 als die.
Ja, sowas. Oder wenn ich jetzt...
Spaghetti Incident.
Ich habe ja logischerweise als Morbus Leben dann jetzt da Release hatte, 1.5. Ich habe ja da in der Vornacht irgendwie noch am Rechner gesessen und habe dann so kurz nach 0 Uhr habe ich mal geguckt, was ist denn so? Und dann war das Ding halt da. Und dann habe ich da reingehört und dann habe ich da auf der Seite mal so Spotify so ein bisschen rumgescrollt. Ja, und dann poppte, das meinte ich ja, dann poppten da alle Sachen auf, die es von dir gibt.
Yeah.
So. Und ich denke mal, damit muss man immer arbeiten.
Yeah.
Na? Da muss man ruhen lassen, aber nicht so, wie du das mit Raw gemacht hast, nicht wieder aufgreifen. Du musst das auch wieder aufgreifen an einem bestimmten Punkt. Das ist, glaube ich, wichtig. Das heißt, wir müssten jetzt, wenn wir jetzt sagen, okay, das war jetzt Querz präsentiert, so ne, diese erste Produktion, jetzt muss es eine zweite geben.
Also die gibt es ja auch, die sind ja auch komplett so angelegt. Ne? Immer Querz präsentiert, Morbus Leben, Räuberhörbuch.
Ja klar, dieser Morbus Leben Zyklus,
genau,
den ich jetzt mal. Ja. Das schon, danach meine ich. Das muss weitergehen. Da muss was Neues produziert werden und genauso penetrant beworben. So, und ich meine, es war immer schon so, dass man, wenn man sein Zeug loswerden will, man muss den Leuten auf den Sack gehen. Es geht nicht anders. So, man sieht ja auch selber, dass es wirkt. Nur wie du eben gesagt hast. Ne? Also sogar hier als Fanboy, der ist mir auf den Sack gegangen, aber als das Ding dann da war, auch. Dann war kuschelig.
Dann war das auch völlig berechtigt.
Ja, klar. Dann ist okay. Und das kennt ja auch jeder aus der, was weiß ich, YouTube-Werbung, aus der Fernsehwerbung. Immer wieder wird das Gleiche abgespult. Oder hier Netflix und.
Yeah.
Guck dies. Jetzt noch 3 Tage, noch einen Tag. Heute Abend geht's los. Und du kannst eigentlich so, boah, nerv nicht. Na? Und dann startest du, dann fängst du an zu gucken. Oh, hat sich gelohnt.
Wo ich schon immer auch diesmal wieder drüber nachgedacht habe, ist die Vorlaufzeit, mit der man anfängt, etwas zu bewerben. Ist das besser, wenn du früher anfängst? Oder ist das besser, es macht niemand, deswegen ist es theoretisch nicht besser, aber warum weiß ich nicht, ist es besser, erst kurz davor anzufangen, das rauszuhauen, dass du sofort, wenn du das siehst, das Produkt hören kannst, dann ist die Gefahr nicht so groß, dass es nervig wird, weil sonst kippt das irgendwann und du hast es noch nicht mal gehört, du bist schon genervt und hörst gar nicht. Und fängt man deswegen vielleicht erst ganz kurz vorher an und zieht es dann durch.
Tja. Ich finde, da kann man nur rumprobieren und versuchen rauszufinden,
was funktioniert und was nicht.
Ja. Also man kann ja nur experimentieren.
Ich denke dann, es muss ja einen Grund haben, warum auch große Labels und große Verlage mit Vorlauf anfangen. Mhm. Also ne, jetzt, keine Ahnung, in 2 Monaten kommt das neue Buch raus und oder das ist die neue Platte und die Straßen sind gepflastert mit irgendwelchen Großflächen, 18 Eintel von JBG3. So.
Aber mal ganz ehrlich, ne, das sind genau diese Meetings, wo dann alle die Köpfe zusammenstecken und dann ist man einmal den einen Weg gegangen und das war so und jetzt hat dann jemand die Idee, man könnte ja mal einen anderen Weg gehen und alle schreien Hurra und dann wird halt ausprobiert. Mehr ist das nicht.
Meinst du?
Ja. Du hast natürlich hast du da irgendwie Strategen.
Ja.
Die gibt's noch. Okay, die gibt's. So, die wissen, wie man gerade wirbt auf der Welt. So. Da wird natürlich auch rechts und links geguckt, wie machen das die Amis, wie machen die das und so. Aber Und dann wird ausprobiert. Du kannst das nicht berechnen, glaube ich nicht. Das heißt zwar immer irgendwie, auch gerade jetzt im Social-Media-Bereich, ja, ne, ich kann für dich irgendwie einen super Social-Media-Werbefeldzug starten, das wird durch die Decke gehen.
Ja, ich hab's alle, oh, ich hab sie alle gesehen.
So. Und ja, letztendlich ist mit der Werbung, glaube ich, wie so ziemlich alles im Leben zur richtigen Zeit, am richtigen Ort oder eben auch nicht.
Was mich interessieren würde, ist, wie ein regulärer Vertrag genau diese Nummer löst. Hören die an dem Punkt auf? Wenn jetzt Autor A bringt ein Buch raus, die haben irgendwie, schreiben ihre Rezensionspartner an und dann kommt das Buch raus, die sind noch hinterher, was die Rezension betrifft, ist dann der Sack zu und kommt dann der nächste? Ist das der Weg? Oder gibt es da ein Geheimnis? Weil die sagen ja sowieso nichts. Mit mir redet ja sowieso keiner, wenn ich die Frage, weißt du? Vielleicht gibt es da ja Mittel und Wege, sowas zu machen.
Ich glaube, dass da viel hinter den Kulissen einfach passiert, was man dann gar nicht mehr mitkriegt. Also da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass ja zum Beispiel auch bei den großen Blättern, bei den großen Zeitungen,
ja,
die gibt es ja immer noch, ne, so das Feuilleton, wo dann irgendwie auch die Literatur besprochen wird. Und
schalte eine Anzeige schalten, eine Besprechung kriegen und so.
So, ne? Ja. Und das ist ja auch wirklich auch so ein Machtding. Das kann sich auch keinem vormachen. Ne? Also sind ja wirklich schon Autoren auf einer ganzen riesigen Zeitungsseite einfach zerfetzt worden, weil der Typ da irgendwie noch eine Rechnung offen hat. Das hat es alles schon gegeben. Und ich glaube, das eine ist halt die Werbung, da erscheinen dann irgendwelche Anzeigen und da gibt es vielleicht einen Trailer und das Ding wird beworben und da draußen hängen die Plakate und so. Dann wird es halt mehr oder weniger wahrgenommen und dann passiert, glaube ich, ganz viel hinter den Kulissen.
Ein großes Ding ist...
So viel mit Essen gehen und lass mal eine Bar. So, ja, mit Sicherheit, natürlich. Das ist klar.
Ich glaube, ein großes Ding sind noch Lesungen, die... Das ist natürlich auch immer eine Art Promo, wenn du Lesungen machst. Das ist jetzt aktuell natürlich schwierig.
Genau.
Mit Morbus Leben sowieso, weil es ist ein Hörbuch. Ich sehe mich da nicht irgendwo sitzen und vorlesen.
Nee.
Überhaupt nicht.
Nee. Ja, aber da muss man natürlich jetzt auch mal überlegen. Keiner weiß, auch jetzt Lockerungen hin oder her, keiner weiß, wie sich das entwickelt.
Ja.
Keiner weiß, werden wir als Autoren in naher oder weiterer Zukunft wirklich so veranstalten können und veranstaltet werden, wie das mal war. Weiß man nicht.
Ich habe einen Artikel gelesen im Ox Fanzine. Ich weiß nicht, ob das online war oder Print. Da hat sich der Redakteur mit einem Veranstalter unterhalten und er hat erst gefragt, wann geht's denn wieder los? Und dann hat gesagt, ja, Ende August ist hier aufgehoben, also bis Ende August erstmal. Und dann, als er nachgebohrt hat, sagt er, ja, dies Jahr wird schwierig.
Ja.
Und dann, als er weiter nach, dann haben die wirklich, sind die dran geblieben. Und irgendwann sagt er, ja, also ganz ehrlich, niemand geht gerade dieses Risiko ein. Niemand bucht gerade irgendwen, auch darüber hinaus nicht. Es werden keine Veranstaltungen dieses Jahr stattfinden, weil wenn irgendwie eine zweite Welle kommt, was ja gar nicht so unwahrscheinlich ist, dann ist alles wieder zurück. Und alle haben wieder Geld reingepumpt und alle gehen wieder leer aus. Deswegen plant gerade niemand irgendwas. Mhm. Für so kleine Pimmelveranstaltungen wie den Poetry Slam hier vorne ums Eck ist das natürlich wurscht.
Klar.
Aber wenn du jetzt irgendwie aus dieser Stadt mal raus willst, mit dem Ding, was man ja will, ne? Weil lokal ist immer scheiße, dann hast du gerade schlechte Karten. Auf unbestimmte Zeit. Und jetzt nicht hier 31. August, sondern wirklich dieses Jahr vergiss ganz.
Ja.
Frühjahr nächstes Jahr, wenn wir Glück haben, können wir mal drüber sprechen.
Und ich glaube, was die ganze Sache mit sich bringen wird, und ich habe mich da auch mittlerweile sehr mit angefreundet.
Ja.
Also bislang war das ja schon immer noch so, also Lesungen live plus Digitales, plus irgendwie was da in diesem Internet.
Wie meinst du das?
Ja, man hat halt schon geguckt, dass man irgendwie, dass man eben Lesungen hat, dass man live liest eben, ne, aus seinem Zeug. Und dann vielleicht noch irgendwie ein Spökes macht mit einem YouTube-Kanal oder was auch immer, wo man vielleicht auch noch seine Literatur irgendwie vermittelt.
Yeah.
So. Und das hat sich ja jetzt gedreht. Lesungen ist nicht, Ja. Es sei denn, diese,
ah, okay, jetzt so, verstehe ich das.
Momentan finden wir alle digital statt. Und ich glaube, das hat sich jetzt, das wird sich umkehren. Also ich glaube, dieses Live-Ding wird, ist das neue Plus X.
Wenn du live sagst, meinst du jetzt welches live? Live draußen, Live-Veranstaltung oder Live-Story?
Nein, draußen eine Veranstaltung. Das ist, glaube ich, das wird das neue X, glaube ich. Es wird sich verlagern ins Internet. Und dieses Live-Erlebnis, diese Veranstaltung, eine Lesung da draußen, vor echten Menschen, ich glaube, das wird jetzt...
Nein, das glaube ich nicht.
Ich glaube das doch.
Ich bin heute durch die Stadt gegangen und ich hatte das Gefühl, es ist alles wie vorher. Die Menschen sind alle da, so, die haben irgendwie keine Berührungsängste mehr, alles ist, als ob nichts war oder ist. So. Und deswegen glaube ich nicht, dass das auch in anderen Bereichen oder überhaupt in irgendwelchen Bereichen irgendwelche Folgen haben wird. Ich glaube, wenn das einmal wieder läuft, dann läuft das. Dann springen alle wieder auf ihr Pferd auf, alle wollen in Urlaub gehen, alle wollen draußen rocken.
Ja gut, da ist erstmal die Frage, ob es läuft, das weiß man ja eben nicht.
Ja.
Oder ob es nicht immer wieder irgendwelche Rückschläge gibt.
Ja. Nee, weil du sagtest, das wird sich grundlegend ändern. Und
ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja, doch. Ich denke auch, dass viele an diesen Möglichkeiten, die sich da jetzt so aufgetan haben, auch weiter arbeiten wollen damit.
Dann wäre es doch jetzt ein guter Zeitpunkt, darüber nachzudenken, was man anhand des Beispiels Morbus Leben jetzt machen kann, unter der Voraussicht, dass dies ja sowieso nichts Lesungsmäßiges stattfindet. Dann ist ja sowieso generell der beste Zeitpunkt, Dinge auszuprobieren. Und ich rede nicht von Live-Lesungen im Internet, sondern so, was könnte man da machen?
Aber da sehe ich, ich finde, da ist jetzt Morbus Leben durchgespielt.
Ja?
Ja, das sehe ich jetzt irgendwie als durchgespielt an. Also da sehe ich...
Im Zeichen der zweiten, dritten und vierten Welle, Morbus Leben Welle. Auch komplett? Wenn man sagt, okay, hier muss man Break machen, sonst nervt man die Leute.
Mhm.
Man will, wir wollen, dass die Leute das mitkriegen, aber wenn man jetzt weiter so fährt, dann nervt man nur. Deswegen anders. Das meinte ich mit, das ist doch jetzt der richtige Zeitpunkt, da mal drüber nachzudenken, was gibt es da für Alternativen? Also wir finden jetzt nicht draußen statt, dann machen wir wieder einen Switch zu der Folge, wo wir darüber nachgedacht haben, was es für Formate gibt.
Mhm.
Aber das passt ja.
Ja, klar.
Wir sind ja letztens im Zuge des Releases als Alternative zur Release-Veranstaltung auf Insta Live gegangen.
Ja.
Ich fand es sehr befremdlich, da auf einer Ebene stattzufinden, die irgendwie privat ist, aber irgendwie auch nicht so, weil du bist halt live unmittelbar, das ist irgendwie komisch. Wenn ich mir vorstelle, dass ich da irgendwas mache, in diesem kleinen Fenster, du hast ja auch keinen Showroom, die Bühne fehlt, das Licht fehlt, die Aura fehlt, du bist nur so ein Insta-Typ.
Genau.
So, das ist irgendwie nicht das, was ich mir vorstellen würde.
Nee. Also mir hat das auch, angefühlt hat sich das nicht so gut.
Nee. Das aber muss man halt machen, muss man halt ausprobieren.
Muss man ausprobieren, ja. Ja, hat jetzt auch nicht wehgetan, aber das ist auch jetzt nicht unbedingt, also ohne jede Inszenierung auch, finde ich das irgendwie dann. Dann sind wir auch bei diesem, wo wir neulich schon mal drüber gesprochen haben, das war, glaube ich, hier auf Stu One, dieses erste Ding, was man gar nicht mehr hören kann, wo der Sound so schlecht war. Wo es auch um diese ganze Entzauberung geht.
Ja.
Dass der auf einmal jeder Popstar aus seiner scheiß Küche irgendwie da in diesen Monitor glotzt und so. Das ist alles komplett entzaubert.
Mit Ottos, ja.
So, und das fühlt sich auch, finde ich,
das ist nicht richtig, ne?
Nee, das ist nicht richtig. Also ich konnte das auch ganz schnell nicht mehr gucken und hören.
Ja.
So, das will ich nicht. Also das, auch wenn man weiß, dass da logischerweise nur Menschen dahinter stecken, ich finde dann in der Kunst darf da gerne so ein bisschen
was stattfinden.
Was stattfinden und Glamour drumherum und so, das gehört auch dazu. Und wenn mich dann da irgendwie diese verkaterten Musiker dann irgendwie da aus ihrer Ledercouch anglotzen, nee, das kann ich nicht.
Ja.
Also das habe ich dann auch ganz schnell wieder sein gelassen. So, und so hat sich das aber auch am Freitag angefühlt, als wir dann da...
Ja, so ein bisschen. Und jetzt stell dir vor, du liest da deine Geschichte. Alleine durch diesen blechernen Sound geht da schon so viel verloren. Ne?
Das ist nichts.
Nee. Aber wann ist denn dann was?
Aber ich denke das auch, also Morbus Leben ist ja schon komplett digital.
Ja.
Ich versuche mir das dann irgendwie vorzustellen bei einem Buch, das es gibt, irgendwie, irgendein Buch. Wir haben noch neulich mal über Bücher gesprochen, was hast du gelesen und so.
Ja.
Nehmen wir jetzt mal hier, weiß ich nicht, die Sibylle Berg, was ich da irgendwie, Ende gut.
Ja.
Dann denke ich mir halt, okay, dieses Buch ist da. Das ist auf dem Markt. Schon irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahre. Egal.
20.
Oder 20. Also da würde ich dann jetzt versuchen, so nach anderen Kanälen zu gucken. So, ich habe dieses Buch gelesen. Das hat mich irgendwie umgehauen.
Ja. Yeah.
Was geht denn da mit dieser fiesen Stimmung, die dieses Buch hat? Was einen auch so runterzieht und so. Was kann man denn, wie kriegt man das denn transformiert ins Digitale? Was kann man damit machen? Will man das verfilmen? Will man da irgendwie jetzt nicht das ganze Ding verfilmen, ja, sondern irgendwie nur irgendwelche Clips oder was machen? Will man da vielleicht einen Soundtrack draus machen aus diesem, ja, Buch? Und wenn ja, wie schrecklich zieht der einen runter? So, ne? Oder ist das, also für Musical ist es nicht geeignet?
Vielleicht gerade was.
Oder gerade doch. Weißt du, da kann ich mir das irgendwie besser vorstellen als jetzt bei Morbus Leben, was jetzt so eben in sich digital.
Aber gerade, ich sehe das so, weil es ein komplett digital stattfindendes Produkt ist, dass es gerade da angebracht ist, oder angebracht das falsche Wort, besser ist, digital Dinge auszuprobieren.
Du hast eben
viel näher dran.
Du hast eben gesagt, du hast während Anfang der Produktion hast du gemerkt, so, eigentlich wäre das eher ein Hörspiel.
Ja.
So, warum kann man nicht jetzt, weil wir sagen ja auch, man kann ein Produkt ja auch um Teile ergänzen.
Ja.
Ne? Nicht um Tischfeuerwerk, sondern so Mehrwert. Ne?
Ja.
Warum nimmt man jetzt nicht doch nochmal Teile in die Hand aus Morbus Leben und baut doch noch Mini-Hörspiele. Einzelne bestimmte Sequenzen aus diesem Buch, die ganz wesentlich sind für die Geschichte.
Also Hörspiel setzt voraus, dass du im Gegensatz zum Hörbuch, du hast verschiedene Leute, die das sprechen. Du hast,
ich meine, du hast eine Zeitmaschine produziert.
Also. Du hast Atmo und du hast Musik.
Ja.
Ganz wichtiger Punkt.
Ja.
Menschen ist schwierig, nicht weil es Menschen sind, sondern weil aufgrund der Beschränkungen,
ja,
das heißt, du kannst keine Regie führen. Es kann jemand kommen,
ja, klar,
den steckst du da rein und sagst, nee, mach mal so. Mhm. Das heißt, du gehst hin und sagst, ich hätte das gerne so und so, dann findet das woanders statt. So, dann kommt das zurück, vielleicht in der Qualität, wo du sagst, Dicker.
Aber da schließt sich gerade der Kreis. Da schließt sich der Kreis. Diese ganzen Gottschalks, die einen irgendwie anglotzen, völlig entzaubert, das, was wir eben hatten. Jetzt nimm doch mal die Menschen, die du brauchst für kleine Häppchen Hörspiel Morbus Leben.
Ja.
Und die müssen das natürlich selber einsprechen vor ihrer Kiste.
Ja.
Aber die müssen das entsprechend inszenieren. Und das baust du dann mal zusammen.
Nee.
Doch.
Nein.
Doch.
Da gebe ich doch, das ist ja die komplette, ich gebe alles ab. So, und ich habe ja überhaupt gar keinen Einfluss mehr. So gar nicht. Weder auf, wie ist das gesprochen, noch auf die Qualität, noch auf gar nichts. Das kommt dann ja zurück und dann kannst du einmal sagen, ach komm, mach mal so, und dann kannst du vielleicht auch zweimal sagen, aber dann entweder antwortet der andere nicht mehr, weil er keinen Bock mehr hat.
Ja,
oder ich antworte nicht mehr, weil ich mir denke, ah Junge, das kann ich nicht.
Das mal anders nerven. Ne?
Man, so ein ich verstehe, worauf du hinaus willst,
ja,
dass man natürlich auch andere Leute mit ins Boot holt und dadurch schon wieder so ein Streu.
Also zum Beispiel jetzt diese kleinen Werbetrailer.
Ja.
So, das hat der Daniel zum Beispiel. Weißt du, wenn der seine 3 Promille hat und diese Stimme, dass der dann irgendwie, dass man den dann auch irgendwie festhält unten am Stuhl, damit er nicht kippt. Ja, und dann da irgendwie so eine Sequenz von 3 Minuten dann so. Ne? Und die Leute, die zum Beispiel das eingesprochen haben vorher, dass die dann sowas übernehmen. Das soll ja nicht episch werden. Das soll im Grunde, sollen das ergänzende Hörspielclips werden.
Ich will aber, dass das gut ist. Und ich habe meinen ganz eigenen Anspruch daran. Ich mache das ja nicht umsonst selber. Ne? Und es gibt ja dieses Intro bei Morbus Leben. Da war schon ein ähnliches Problem, dass ich gesagt habe, ich habe hier einen Text, der geht 3 Sätze oder 5, sprech doch mal ein. Ne? Dann kommen Sachen zurück, wo man natürlich auch Kompromisse eingeht, sowohl im gesprochenen Wort als auch in der Qualität.
Ist ja auch ein Experiment.
Ja, klar.
Das sagt ja auch jetzt an dem Punkt keiner, das muss dann veröffentlicht werden.
Ja.
Aber man kann es ja ausprobieren. Und vielleicht, wenn du dann dieses Zeug bekommst und denkst irgendwie, oh. Und du weißt irgendwie, bei dem David zum Beispiel, ja, dem darf ich ruhig noch 3-mal sagen, mach mal ein bisschen anders.
Ja.
Weißt du, so. Und dann führst du ja irgendwie auch Regie. Und dann hast du ja auch hier als Mediengestaltungsfreak auch noch viele Möglichkeiten, dann damit auch noch was zu machen. Das ist ja ein Spiel, das ist ja ein Experimentieren.
Yeah.
Und sei das dann halt irgendwie so ein Ding, was dann vielleicht als, weiß ich nicht, irgendwie ein lustiges Beiwerk so mitläuft noch. Wie so ein Outtake oder sowas.
Yeah.
Um weiterzumachen, um auszuprobieren, um dann festzustellen, funktioniert es als Hörspiel, egal wie gut oder schlecht jetzt geliefert, gesprochen, funktioniert es wirklich als Hörspiel oder so. Ausprobieren, experimentieren. Eine Möglichkeit.
Ja, was ich überlegt habe, war eine andere Möglichkeit über das Format Video, das findet ja lokal statt, das ist ja hier Wuppertal. Ne?
Mhm.
Einfach mal den Orten Bilder zu geben, wie ich das auf den Covern schon gemacht habe, nur halt in bewegter Form. Es gibt halt hier viele Dinge, Bethesda Krankenhaus, die Proberäume in Barmen, Sparkassenhochhaus. Da weiß ich aber nicht, ob das, ob man damit was wegnimmt.
Ja, vor allem
dem Hörer.
Ich sehe das gerade gar nicht. Was passiert denn damit?
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Wie läuft das denn mit? Oder wie läuft das denn?
Also in meinem Kopf, als ich diesen Gehirnfurz hatte, läuft dann irgendwie eine Audiospur von wo irgendwas in diesem Bereich passiert, was einen Bezug dazu hat, und dann zeigst du halt den Ort, dass du das verknüpfst, das Visuelle
mit dem Auditiven.
Ich weiß nur nicht, ob das wieder was wegnimmt. Das ist wie wenn du den Figuren, wenn du plötzlich die Bilder veröffentlichst,
klar,
von den Leuten, wie du die siehst.
Ja.
So.
Ja,
das ist wie wenn du irgendwann die Verfilmung des Buchs siehst und denkst, aber so war das nicht richtig.
Entzaubert, genau. Ja. Auch da wieder. Ja. Ja. Aber ich sag mal, eine bestehende Geschichte, egal in welcher Form, um etwas Neues zu ergänzen, das finde ich schon sehr verlockend.
Ja. Der André hat das damals mal gemacht, der André Wiesler.
Mhm.
Ich weiß nicht, bei welchem Projekt das war. Ich glaube, der Protektor.
Mhm.
Da hat der, das war ein Crowdfunding-Ding.
Ja.
Für die Leute, die wirklich hart unterstützt haben, Kurzgeschichten aus diesem Kosmos geschrieben, die nochmal die einzelnen Figuren vorstellen.
Ja.
Und ich denke gerade darüber nach, ob das... diese Figuren tauchen ja überall auf. Robert Rossi taucht schon in Rauschauer auf, der ist schon da. Modu Gaillet taucht ja auch schon in Raw auf und auch in Rauschauer.
Ja.
Genau wie Tasso die Schwuchtel, die sind ja schon, die gibt's ja schon länger. Die gibt's ja schon länger.
Ja.
Und da kannst du natürlich, da sind wir wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast, dass dem Backkatalog mit dem aktuellen verknüpfen, theoretisch.
Ja, genau. Das auch.
Ich finde, ich klinge wie so eine Marketing, wie so eine Marketingabteilung. Aber nochmal, ich muss mir selber auch immer wieder sagen, dass es nicht um irgendwie den dicken Max zu machen, sondern es geht halt darum, natürlich auch, aber es geht halt darum, das, von dem ich glaube, dass es richtig und wichtig ist, dass es die Leute interessiert, dafür Mitstreiter zu finden.
Hm. Hat nicht der Stuckrad Barre schon damals irgendwie in den 90ern diese Remix-Dinger gemacht?
Ja. Ja, ne? Ja. Das letzte war sehr gut. Also ich habe die in den 90ern damals gar nicht mitbekommen, da habe ich keine da war ich nicht literaturaffin. Da war ich mit anderen Dingen beschäftigt. Mhm. Ich habe den, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das letzte habe ich gelesen, nee, gehört. Und das fand ich großartig. Das fand ich wirklich gut. Ich verstehe nur nicht, was er mit Remix meint.
Ja, ich meine, das wäre auch so ein ähnliches Prinzip gewesen, dass der da auch nochmal so. Der hat ja Romane geschrieben.
Ja. Yeah.
Und ich meine, der hätte da auch so. Nochmal einzelne Personen oder so beleuchtet oder irgendwas mit Kurzgeschichten. Aber da müsste ich jetzt auch echt erstmal nochmal nachgucken.
Also dieser dritte Teil war, ich glaube, ich muss mich mal hinlegen, irgendwie sowas, Remix 3. Und da erzählt er, wie er sich mit Prominenten trifft.
Ja, ja, mit Lindenberg,
ja, und ja, diese ganzen Geschichten. Mit Boris Becker, ja, ja. Und was weiß ich alles. Da habe ich das Prinzip Remix nicht so ganz verstanden. Vielleicht fehlt mir einfach eins und zwei.
Und der André Wiesler, ich glaube, der hat da auch, der hat sich da auch viel so an so Rollenspieldingern orientiert, ne?
Ja.
Ich glaube, da wird das auch gern genommen, ne?
Ja.
Dass so um die einzelnen Figuren
noch herum,
ganz
noch
viel, so immer mehr Geschichte wird, und so. Ja. Naja, genau. Aber ich finde das gar nicht schlecht. Also das Prinzip.
Ja.
Und
dass man gar nicht vorweggreift, der Geschichte vorweggreift, sondern erweitert.
Ja.
Und dass das dadurch auch nicht so eine Ästhetik kriegt, dass du, wie bei einer Lesung zum Beispiel, du liest ein Buch über Athen und zeigst Bilder von Athen, ne, einfach so was obendrauf packst, sondern dass du eine Erweiterung hast im Sinne von Mehrwert.
Ja.
Das geil ist, was Bock macht.
Ja, genau. Und da wollen wir ja hin. Inhaltlich. Formal.
Das ist ganz schön viel rumprobiere und ganz oft komme ich so die letzten Wochen an den Punkt, wo ich mir denke, nächstes Mal wieder Verlag hier, ne? So, dann hast du nichts mit zu tun. Aber dann sind wir wieder bei dem Arbeitstitel, was macht der Verlag und warum nicht?
Ja.
Ne? Dass man dann eine Erwartungshaltung hat, die natürlich nicht erfüllt wird, oder natürlich weiß ich nicht, die nicht erfüllt wird, und dann sitzt du wieder da und ärgerst du dich.
Mhm. Bist du eigentlich jemals mit so einem weiter gedachten Konzept, also wie wir es gerade so überlegen, schon mal an einen Verlag herangetreten?
Nein, überhaupt nicht. Ich kenne ja Verlagsverträge und ich weiß, wie die dich schon beschneiden.
Hm.
Und dann die nehmen die alles weg. Also ich hatte das Glück, ich habe bei Periplaneta gesehen, wie es da läuft. Ich habe von bekannten Schriftstellerkollegen gesehen, wie das da läuft, da bist du bei Periplaneta wirklich gut aufgehoben.
Ah.
Von dem, was deine Rechte angeht, was die Verwertung angeht und so weiter. Das ist woanders wirklich um Längen, ich will nicht sagen halsabschneiderischer, aber asozialer.
Mhm.
So.
Ich glaube, das ist auch.
Und dann deswegen komme ich da hin und dann da noch sagen, ich will aber noch das und das und das und das.
Mhm.
Ja, wenn du dir das zuschließt, dann machst du deinen Kopf sofort die Tür zu und denkst dir, na komm, nee.
Ich glaube, mit einem, die Überlegung mit einem Konzept bei einem Verlag aufzuschlagen, ne? Ich glaube, das ist ganz schön ernüchternd. Also eine Bekannte von mir, die ist Illustratorin.
Ja.
Überwiegend Kinderbuchillustratorin, ne? Und als ich mal so zwei Ideen für Kinderbücher hatte, da habe ich mich mit der zusammengesetzt und die fand doch alles super. Und die meinte dann aber auch direkt, wenn wir das jetzt so anbieten, als Exposé, ne, ich bin die Illustratorin und du bist der Autor und weil und so, ne, das interessiert die überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die entscheiden sofort, okay, Autor A, B oder C in Kombination mit Illustrator oder Illustratorin A, B oder C. Das, die sagen einfach so, wir wollen das so. Peng. Ne? Das heißt, jede Überlegung in Sachen Konzept weggewischt.
Weil da schon zu viel Mitbestimmung drin ist vielleicht. Und das meine ich gar nicht scheiße.
Das kann gut sein.
Ja.
Ja, dass sie da einfach die Hand drauf halten wollen. So, ne?
Oder da sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt, die wissen einfach, was sich verkauft und was nicht.
Ja.
Gut, was machen wir damit?
Also die Häppchen, die wir jetzt angedacht haben, die werden wir auf jeden Fall mal zu Ende denken.
Ja.
So, also die sollten wir jetzt nicht schlabbern lassen.
Ja.
Und gucken, was überhaupt umsetzbar ist.
Probieren wir das aus.
Ja, ich meine, du hast ja eben gesagt, ne, manchmal ist dir auch danach irgendwie wieder, komm hier Verlag, ich gebe das ab, wann soll ich das denn sonst alles überhaupt machen? Ne, da müssen wir ja auch mal gucken, so was geht. Aber irgendwas ausprobieren auf jeden Fall. Ja.
Okay.
Gut, das ist der Weg.
Ich mach das mal. Wir machen das mal.
Alles klar.
Alles klar. Bis dann.
Weitermachen.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Das ist Querz.